fand das ein sehr, sehr spannendes und auch mutiges Thema, was wir uns vorgenommen haben hier heute. Ich würde es so sagen, jeder von uns hat ja so eine Kernkompetenz. Also, man sagt so, das ist der Bereich, wo man sich besonders auskennt. Da bin ich Fachfrau, Fachmann, da kann ich mitreden. Es gibt auch Bereiche, da reden wir trotzdem mit, auch wenn wir keine Ahnung haben. Aber so diese Kernkompetenz ist das, da kann man mich fragen, da kenne ich mich aus. Bei dem einen mögen das die Blumen sein, bei dem nächsten die Autos oder irgendwas Technisches oder so. Und ich vermute, jeder hat so einen Bereich. Für mich war das etwas gewöhnungsbedürftig, festzustellen, dass zu meinen Kernkompetenzen das Scheitern gehört. Und das habe ich festgestellt. Ich kann das jetzt nicht selbst bedienen, aber vielleicht gebe ich dir einfach sonst ein Zeichen. Okay. Ich musste feststellen, dass das zu meinen Kernkompetenzen wohl gehört. Ich war 15 Jahre schon im Beruf als Pastor in einer evangelischen Freikirche und dann ging es nicht weiter. Super, ja, danke. Ich konnte den Beruf nicht mehr ausüben. Ich war am Ende und zwar aufgrund meiner psychischen Erkrankung und damit verbunden der Alkoholabhängigkeit, voller Glaubenszweifel und Sackgasse. Es ging nicht mehr weiter. Damals habe ich die Möglichkeit bekommen, eine Umschulungsmaßnahme zu machen. Und als ich diesen Befund gelesen habe, den man mir dann zugeschickt hat, was dann der Arzt da ausgefüllt hat, hat mich das nochmal geschockt. Da stand also kombinierte Persönlichkeitsstörung, depressive Reaktion, Alkoholabhängigkeit. Herr Halfmann ist nicht mehr in der Lage, diesen Beruf auszuüben. Der hat dann noch geschrieben, am besten soll der Kerl nichts mehr mit Menschen machen, lieber mit Zahlen umgehen. Ja. Und so konnte ich eine kaufmännische Umschulung machen. Wir sind dann umgezogen, aus der Nähe von Würzburg sind wir ins Ruhrgebiet gezogen und da habe ich angefangen, eine Ausbildung zu machen als Verlagskaufmann. Und kaum, dass ich da war, hat mich eine Kirchengemeinde angefragt. Die wussten so um meine Geschichte, um die Krankheit, um die Abhängigkeit, um das, was vor die Wand gefahren ist. Und die haben mich angefragt und gesagt, Mensch, Volker, wir machen da einen Gottesdienst zum Thema Scheitern. Und wir dachten, du wärst genau der Richtige, um da zu sagen. Und damals war ich geschockt, weil ich nicht in der Lage war, mich allein mit diesem Begriff abzufinden und damit fertig zu werden. Ich war noch nicht so weit offen, über mein Scheitern zu sprechen. Ich denke, das Scheitern gehört noch nach wie vor zu den großen Tabus in unserer Gesellschaft. Darüber spricht man nicht. Aber wir machen das heute Abend und ja, Sie sind gekommen, sind dabei und das freut mich, dass wir das hier so machen können. Vielleicht sollten wir anfangen, den Begriff überhaupt mal zu klären. Wovon sprechen wir? Scheitern kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Skit heißt das Wort und das heißt scheiden, trennen. Und so sieht man hier ein Holzscheit, da kommt es her. Etwas bricht auseinander, zerbricht. Es entsteht eine Spaltung hier eben durch die Axt. Und wenn etwas scheitert, dann zerbricht es in Stücke. In der nautischen Sprache, also bei der Schifffahrt, hat man davon auch gesprochen, ein Schiff ist gescheitert. Das heißt, es ist irgendwo aufgelaufen und zwar so, dass die Planken zerbersten. Oder ein nicht ganz so schönes Beispiel, die Vorstellung der Scheiterhaufen, wo eben ganz viele Holzscheite aufgehäuft werden. Also Scheitern hat was mit Zerbruch, mit Zerbrechen zu tun, da geht etwas kaputt und dieses Bild hier zeigt, das muss nicht immer nur die eigene Verantwortung sein. Das heißt nicht, dass ich immer den Karren vor die Wand gefahren habe. Kann auch sein, dass äußere Umstände dazu geführt haben, dass ich gescheitert bin, oder meist ist eine Mischung aus beidem. Aus eigenen Fehlern, eigener Verantwortung und vielleicht Dingen, die von außen noch gekommen sind und die dann zum Zerbruch geführt haben. Also so erstmal die Definition. Etwas zerbricht, ein Traum, eine Vision, ein Lebensentwurf, ein Ziel, das ich hatte. Und ich würde sagen, hinter dieser zunächst mal sehr sachlichen Beschreibung, was Scheitern meint, stecken ganz, ganz viele schmerzvolle Erfahrungen. Denn wir Menschen sind eben nun mal kein Stück Holz, sondern Menschen mit einem Herzen, mit dem, das, was uns zerreißt, wenn unsere Lebensentwürfe zerbrechen. Und wenn wir scheitern, dann zerbricht auch immer eine Menge in uns. Und vielleicht sind ja einige von Ihnen, könnten davon vielleicht berichten. Einige Beispiele, wovon wir hier reden. Das eine, das Scheitern in der Ehe. Und wenn jemand eine Ehe eingeht, dann sagt man sich in der Regel, ich werde dir zur Seite stehen, bis dass der Tod uns scheidet. Und nicht bis dass der Rechtsanwalt uns scheidet. So ist zumindest nicht der Plan. Ich denke bei niemandem, wenn man eine Ehe eingeht. So ist der Plan. Und da ist ein Traum dahinter, eine Vision von Verlässlichkeit, von Treue, von Geborgenheit, von Zuhause. Und dann läuft da irgendwas schief und auf einmal schreit ihr euch nur noch an. Vielleicht versucht man, sich noch Hilfe zu holen, um das irgendwie noch hinzukriegen, und muss doch feststellen, dass schon so viel zerbrochen ist, dass es nicht mehr geht. Und jeder Tag man sich neu schuldig wird aneinander und dann feststellt, wir gehen auseinander. Und wenn so etwas zerbricht, dann zerbricht mit der Ehe auch sehr viel innerlich. Und es zerbricht vielleicht für den einen oder anderen auch ein Traum, eine Vision davon, wie das Leben eigentlich geplant war. Und das tut sehr, sehr weh. Das Scheitern im Beruf könnten andere von erzählen. Dass du so eine Vision und Traum davon hast, was du beruflich leisten möchtest. Und du hast dich sehr dafür eingesetzt. Also ich kenne jedenfalls eine Menge Leute, die dieses Ziel hatten, ich möchte weiterkommen, und Überstunden gemacht und immer da, wenn der Chef gerufen hat, und sich immer eingebracht, in der Hoffnung, das wird mir gedankt, das kriege ich zurück. Aber dann wird die Firma verkauft an eine andere, größere Firma, und die Abteilungen werden umstrukturiert, und dann sagt man dir nach 15 oder vielleicht 20 Jahren im Unternehmen, du wirst nicht mehr gebraucht. Oder es ist eine Krankheit, vielleicht eine chronische Krankheit, die dich belastet, und dann fangen die Auszeiten an und die Krankheitszeiten fangen an, und du wirst aufs Abstellgleis geschoben. Und du merkst, hey, ich bringe hier die Leistung nicht mehr, und dann stellt man sich mich an den Rand. Und da scheitert etwas an dieser Vision, dass ich weiterkomme im Beruf und da anerkannt werde. Und vielleicht stehe ich da ohne Arbeit und ohne Arbeitsstelle. Überhaupt das Scheitern eines Lebensentwurfes oder einer Vision. Wir haben noch, Claudia und ich, vor einer Woche mit einem Gemeindegründer gesprochen. Das ist so ein Pionier, der ist überall, wo der hingegangen ist, da hat er das geschafft, dass Kirche entstanden ist, Menschen sich getroffen haben. Das war ein sehr extrovertierter Typ, und der hat schon viele Gemeinden gegründet, da wo noch keine waren. Und jetzt hatte der so eine Vision gehabt, im Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt und Umgebung, wollte der eine Kirche bauen für so Businessleute, Top-Manager. Und unheimlich viel da rein investiert. Und mit dem saßen wir zusammen und er meinte, also dieses Projekt ist leider gescheitert. Gescheitert. Also die Leute arbeiten mindestens, was hat er gesagt, 12 Stunden am Tag oder was. Und für spirituelle, geistliche Fragen ist keine Zeit. Interessieren die sich nicht dafür. Und er hatte so viel da rein investiert und hat so das erlebt, meine Vision ist gescheitert. Und manch einer erlebt auf seinem Glaubensweg, in der Nachfolge, so heißt es, in der Nachfolge Christi im Glauben so ein Scheitern. Nämlich zwar immer dann, wenn man Gott Versprechungen macht und sagt, ja Herr, also ich werde mich bessern oder ich habe bestimmte Ziele, ich werde in einem Jahr, werde ich die Bibel durchgelesen haben. Ja? Und dann, also ich habe das zum Beispiel mal Gott versprochen und dann habe ich so einen Plan gehabt, da konnte ich immer einen Haken dran machen, welches Kapitel ich dann gelesen habe. Aber ich bin überhaupt nicht der Typ für solche Pläne und nach einem Jahr musste ich feststellen, da ist noch nicht, also ich habe es nicht gepackt. Das ist gescheitert. Immer wenn wir scheitern, ist es etwas, was extrem wehtut. Scheitern tut wirklich richtig, richtig weh. Als ich aufgehört habe als Pastor nach diesen 15 Jahren, war das für mich nicht so zu sagen, okay, dann mache ich halt einen anderen Job. Ja, gibt ja jetzt auch andere Möglichkeiten, sondern ich habe das damals ja auch empfunden als eine Berufung, als etwas, das gilt nicht nur für den Pastorenberuf, ja, aber bei mir eben auch war das so, dass das Gott das so will und dass der mich da beruft, da hinein. Und auf einmal stand ich davor und es ging nicht mehr. Ich denke, es sind mehrere Dinge, die das Scheitern so schmerzhaft für uns machen. Ich habe die hier mal aufgelistet. Das erste ist das Erleben der eigenen Machtlosigkeit. Scheitern hat auch immer etwas mit einem Kontrollverlust zu tun. Ich würde sagen, in der Regel haben wir doch so die Vorstellung davon, dass wir unser Leben meistern können. Wir haben einen Plan. Das ist ja auch okay, dass wir einen Plan haben von unserem Leben. Nur lässt sich dieser Plan nicht immer verwirklichen. Aber die Vorstellung ist schon die, ich kriege das schon alles irgendwie hin. Also ich bin der Meister meines Lebens. Und im Scheitern machst du auf einmal die Erfahrung, machtlos zu sein. Und eben nicht alles in Händen zu halten. Bei der Ehekrise vielleicht, wenn dein Ehepartner sagt, du, ich habe einen anderen oder eine andere. Und du stehst daneben und du kannst es nicht mehr meistern. Du kannst einen anderen Menschen nicht kontrollieren. Wenn die Krankheit dich rausreißt aus deinem Berufsleben, aus deinen Plänen, stehst du daneben und kannst es nicht mehr kontrollieren. Ich vermute, dass wir insgeheim, vielleicht brauchen wir das auch, aber so diese Illusion haben, wir sind die Meister unseres Lebens. Und jedes Scheitern erinnert uns daran, dass das nicht stimmt. Dass die wesentlichen Dinge im Leben nicht kontrollierbar sind. Von uns nicht kontrollierbar. Und das tut weh. Dann der Zerbruch von Idealen, von Werten und von Träumen. Wenn man gescheitert ist, etwa an einer Beziehung oder an einer Ehe. Ich kenne manche, die dann sagen, also das Thema ist für mich durch. Ich kenne Menschen auch, die sagen, ich würde mich nie wieder auf eine verbindliche Beziehung einlassen. Oder ein Bekannter von mir, der sagt, also ja, das hier, ich habe eine Freundin, aber zusammenziehen mit der, also nie mehr. Ja, habe ich einmal erlebt, würde ich nie mehr machen. Und manch einer von uns dann wird dann zynisch. Also man wird zum Zyniker, weil so viel zerbrochen ist, so viel kaputt gegangen ist. Da zerbrechen auch Werte oder der Traum davon, von der heilen Familie, nach der man sich sehnt. Und Frau und Kinder und dass das alles harmonisch ist und heil ist. Danach, das wünschen wir uns. Und dann ist es zerbrochen, dann ist es kaputt gegangen. Und damit ist ein ganzer Traum, ein ganzer Lebensentwurf kaputt gegangen. Und das tut weh. Hinzu kommt das Gefühl des Versagens. Also auch immer diese Last, ich hätte es besser machen müssen. Ich weiß nicht, ob das faktisch immer so ist, aber wenn man gescheitert ist, kommt das eben auch noch obendrauf. So dieser Gedanke, da wäre mehr drin gewesen. Ich hätte mich vielleicht mehr anstrengen müssen. Ich hätte es besser machen müssen. Und als Gescheiterter auch immer die Scham, gescheitert zu sein. Das heißt, wenn ich andere Leute anschaue oder wenn ich durch die Gegend gehe, immer so dieses Gefühl zu haben, ja, der kriegt's hin, die kriegt's hin, der hat's geschafft, aber ich hab's nicht geschafft. Ich hab's verrissen. Glaubenskrisen sind oft mit dem Scheitern verbunden. Das heißt, wenn ich von Gott erwartet habe, dass er mir zur Seite steht, dass er mich fördert, dass er mich segnet, es ist doch klar, warum muss sowas kaputt gehen? Warum musste ich auf die Schnauze fallen? Warum komme ich nicht weiter? Und manch einer schreit und ruft, Gott, was soll das? Und wenn es dich gibt, warum mutest du mir das alles zu? Warum? Und auch so dieses Glaubensfundament, manche Vorstellung von Gott zerbricht durch das eigene Scheitern. Vielleicht auch manche falsche Vorstellung von Gott. Dass er nämlich immer meine Wege bestätigen muss. Vielleicht ist es nicht so. Und damit oft verbunden mit dem Ganzen auch Isolation und Einsamkeit. Und das zusammengenommen macht unser Scheitern zu einer richtig üblen, schmerzhaften Erfahrung. Und da ist es kein Wunder, dass manche ihr Scheitern nicht wahrhaben wollen, sondern lieber davor weglaufen, dass sie gescheitert sind. Und das sind so die gängigsten Methoden, wie man das machen kann. Verleugnen, verdrängen, relativieren, betäuben. Also verleugnen, ich lasse es gar nicht zu. Ich gescheitert, ach so ein Quatsch, ja. Das ist jetzt hier so eine kleine Krise, das geht wieder vorbei und du wirst sehen, nächste Woche bin ich wieder oben auf. Ich bin noch nicht gescheitert. Verleugnen. Verdrängung heißt, ich lasse das gar nicht erst zu. Wenn meine Ehe zerbrochen ist, ich stürze mich gleich in die nächste Beziehung. Dann tut es nicht so weh. Dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, was alles zerbrochen ist. Oder ich verdränge das durch Arbeitswut. Ich schaffe und mache nur die Schmerzen nicht zulassen, dass das nicht hochkommt. Denn das würde mich zerreißen. Relativierung also, andere sind doch noch viel schlimmer dran und schau die an oder schau den an, da sieht's noch viel schlechter aus. Um mich selber besser zu fühlen können. Und Betäubung. Ich dröhne mich zu, zum Beispiel mit Alkohol. Ich betäube mich einfach mit Alkohol, damit ich den Schmerz nicht spüren muss. Scheitern als Tabu. Jeder von uns lernt eigentlich nach der Devise Trial and Error. Das heißt, ich versuche etwas und dann falle ich hin und mache Fehler. Das ist ganz normal. Also so werden wir groß. Wie lernt ein Kleinkind das Gehen, das Laufen? Genau dadurch, durch Versuchen und Hinfallen. Versteht ihr, am Anfang gehört das zu unserem Leben dazu. Claudia und ich, wir haben drei Kinder. Die sind schon ein paar Jährchen auf eigenen Beinen. Die sind nämlich jetzt 19, 17 und 15. Aber ich habe das noch vor Augen, wie die laufen gelernt haben. Also dann krabbeln die ja erstmal überall rum und irgendwann versuchen sie es auf zwei Beinen. Und es geht da ein paar Schritte gut und dann plumps landet man auf der Windel. So ist das. Und manch einer von uns, wenn wir Radfahren gelernt haben, ist es ganz genauso gewesen. Immer dieses Prinzip, Trial and Error, versuchen und hinfallen. Das gehört ganz normal dazu. Dann aber, spätestens mit der Einschulung, wenn dann die Schule kommt, dann merken wir, Mensch, hoppla, das Hinfallen kann auch negative Konsequenzen haben. Ich bringe irgendwie die Leistung nicht und ich bekomme bescheinigt, das ist eine 5, das ist ungenügend. Damit gehe ich dann nach Hause und ernte natürlich entsprechend negative Blicke von meinen Eltern. Das Hinfallen ist auf einmal nicht mehr vorgesehen und soll möglichst nicht mehr vorkommen. Otto Herz, ein Reformpädagoge, der hat gesagt, die Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. So sollte es eigentlich sein. Aber auf einmal merken wir, ich darf keine Fehler machen. Ich soll möglichst nicht mehr hinfallen. Und das, ihr Lieben, prägt unsere Gesellschaft bis heute. Wir sind durch und durch eine leistungsorientierte Gesellschaft, in der es gilt, erfolgreich zu sein und eben keine Fehler zu machen. Fehler oder gar Scheitern sind nicht vorgesehen und Wissenschaftler bescheinigen uns, in Deutschland ist das ganz, ganz besonders schlimm. Es gibt eine Studie, und die ist noch nicht so alt, die ist aus dem Jahr 2018, da ist das Ergebnis veröffentlicht worden. Und zwar gibt es einen Wirtschaftspsychologen und Fehlerforscher, Professor Michael Frese heißt der Typ, und der untersucht schon seit ungefähr 20 Jahren, wie die verschiedenen Kulturen mit Fehlern umgehen. Und wenn ihr das mal googelt oder nachschaut, 2018 hat er das veröffentlicht. Der hat 61 Länder untersucht, wie man in der Wirtschaft, aber dann auch in der Gesellschaft mit Fehlern umgeht. Deutschland ist von den 61 Ländern auf Platz Nummer 60 gelandet. Schlechter war nur noch Singapur. Und das ist ein Land, wo man noch mit dem Stock geprügelt wird, wenn man da nicht so läuft, wie das geplant ist. Fehler sind vor allem auch im Arbeitsleben bei uns die größte Katastrophe. Die dürfen nicht sein. Und wenn du sie zulässt, dann hast du sofort mit Sanktionen und negativen Folgen zu rechnen. Das prägt die ganze Unternehmenskultur. Und damit prägt es auch unsere Gesellschaft. Die Engländer zum Beispiel, die kennen den Begriff to fail forward. Also vorwärts scheitern. So einen Begriff haben wir überhaupt nicht. Das kennen wir überhaupt gar nicht bei uns. To fail forward. Man kann vorwärts scheitern. Oder wer von euch hat schon mit PayPal bezahlt? Wahrscheinlich relativ viele. Dieses Bezahlsystem im Internet. Wenn ich jetzt bei eBay was kaufe oder so, kann ich mit PayPal bezahlen. Das ist ein Unternehmen weltweit führend eigentlich. Der Gründer, Max Levchin heißt der, der hat Folgendes erzählt, wie er es geschafft hat, dieses Unternehmen zu gründen. Er sagt: Das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert. Das dritte Unternehmen ist auch anständig gescheitert, aber das war irgendwie okay. Ich habe mich rasch erholt und das vierte Unternehmen überlebte bereits. Nummer 5 war dann PayPal, eines der weltweit führenden Unternehmen heute. Bei uns wäre sowas undenkbar, weil wir das Scheitern nicht als Kapital verstehen, sondern als Verlust. Und so habe natürlich ich auch meinen Lebenslauf entsprechend gestaltet. Das heißt, wenn ich das Volker Halfmann, da und da geboren, die und die Ausbildungen, dann kann ich das so untereinander schreiben, dass ein Arbeitnehmer denkt, wow, der hat aber schon viel gemacht. Der hat eine kaufmännische Ausbildung, der hat eine theologische Ausbildung. Ich schreibe natürlich nicht da rein, ja, in der Zeit war ich in der Suchtklinik. Oder da war ich gerade in der Psychiatrie und konnte nicht arbeiten. Ich schreibe das natürlich so da rein, dass man das Scheitern so nicht sieht. Insofern ist es eine äußere, eine gesellschaftliche Barriere, warum Scheitern ein Tabuthema ist. Aber es gibt auch innere Barrieren, die verhindern, dass man das Scheitern zulässt. Und was ich meine, ist ein überzogenes, idealisiertes Selbstbild. Wenn ich die Vorstellung davon habe, dass ich immer maximal und optimal funktionieren muss, dass ich mir keine Fehler erlauben darf. Wenn du in deiner Vorstellung von dir das Bild einer Superfrau und eines Supermannes hast, ohne Fehler, dann ist es klar, dass du eigenes Versagen und eigenes Scheitern nicht zulassen kannst, denn es entspricht nicht dem Bild, das du in dir selbst von dir hast. Solche Selbstbilder, ich muss perfekt sein, kommen oft aus unserer Erziehung, also aus frühester Kindheit. Wenn du das immer mitbekommst, jemand sagte mir neulich, ich habe einmal in meinem Leben eine 1 mit nach Hause gebracht. Und das Einzige, was mein Vater gesagt hat, ist, wie viel Einsen gab es noch? Ja? Also wie war der Schnitt? Ansonsten hat er nur gehört, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Das quasi als Mantra der frühesten Kindheit. Wenn du das mitnimmst, dann strengst du dich an nach elterlicher Anerkennung. Und so kommt dieses Selbstbild, ich muss perfekt sein. Du machst alles perfektionistisch. Wenn solche Leute so eine Präsentation machen, sitzen die eine Woche wahrscheinlich dran, weil dann immer noch irgendwo links, unten, rechts, oben, da ist immer noch was zu feilen. Alles muss perfekt sein. Manchmal wird das auch durch eine gesetzliche Frömmigkeit noch verstärkt. Ein Bild, dass du bei Gott immer perfekt sein musst. Und wehe, du bist es nicht, dann gibt's einen drauf. Aus dem Himmel heraus. Und so entsteht oft ein Bild, das das Scheitern nicht zulässt. Also, es gibt in der Gesellschaft Umstände, eigentlich ein Klima, das es uns schwer macht, Scheitern zu akzeptieren. Und es gibt aber auch in uns Probleme oft, wenn wir ein solches Selbstbild haben, dass wir es uns nicht leisten können, gescheitert zu sein. Das entspricht nicht dem perfekten Bild von uns selbst. Nun, ein paar Sätze zu meiner Geschichte. Wen das interessiert, ich habe das ganze Jahr in Buchform veröffentlicht, habe auch ein paar Exemplare mitgebracht. Da habe ich das auf, ich sag mal, ein paar mehr Seiten erläutert, was ich erlebt habe und meine Biografie dadurch auch ausmacht. Als ich mich für eine Umschulung beworben habe, aufgrund der Alkoholabhängigkeit, der psychischen Erkrankung und mich vorgestellt habe, da bei einem Verlag, ich war voller Scham. Ich erinnere mich noch sehr genau an das Gespräch, das ich hatte, mein Bewerbungsgespräch. Und ich habe mich so klein und wertlos gefühlt und dachte, ich bin darauf angewiesen, dass die Leute mir hier noch eine zweite Chance geben. Ich habe so das Empfinden gehabt, ich bin ungenügend, ungeeignet. Ich bin ja gescheitert. Dementsprechend war ich dankbar, dass man mir eine Chance gegeben hat. Es hat sich nur herausgestellt, ich habe Verlagskaufmann gelernt und mein Job war es dann zu verkaufen. Also ich bin Verkäufer geworden. Nun muss man auch wissen, ich bin jemand, so ein übersensibler Typ, ja, und habe immer Angst davor gehabt, abgelehnt zu werden von den Leuten. Und nun sollte ich denen irgendwas andrehen, in dem Fall Anzeigenplatz, ja, und Telefonakquise machen. Ich kam mir immer vor wie so ein lästiges Hündchen, das den Leuten um die Beine läuft und rumkläfft und habe immer nur darauf gewartet, gleich kriege ich den nächsten Tritt. Ich kann auch nicht so gut Verkaufsgespräche so Smalltalk-mäßig machen, wenn ich einen Kunden angerufen habe und gesagt, ach Herr Schmidt, wie geht es Ihnen denn heute? Dann kam ich mir wie ein Lügner vor, weil ich mir gedacht habe, ey, eigentlich ist mir scheißegal, wie es dem geht, ich will dem ja nur eine Anzeige verkaufen. Das heißt, wenn man einen Typen wie mich, ist das so, wie wenn man einen Stotterer zum Radiomoderator umschulen will. Und für mich war das eine permanente Überforderung. Ich bin morgens 3-4 Mal um den Verlag rum und habe eine Zigarette geraucht nach der anderen, bis selbst die Gleitzeit nicht mehr zuließ und ich ins Büro musste. Und habe Angst und Wasser geschwitzt und ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist so eine Art Verhaltenstherapie, ich lerne das hier schon noch. Aber ich habe es nicht gelernt. Und aus der Angst, dass ich nichts verkaufe, habe ich angefangen und habe meinen Kunden Rabatte gegeben. Und zwar Mordsrabatte, ja. Da hat einer zum Beispiel einen Rabatt von 60% bekommen auf den normalen Anzeigenpreis, weil am Monatsende musste ich das Heft voll haben. Ja, man hat dann so Umsatzzahlen und die müssen von Jahr zu Jahr mehr werden und so weiter. Und mir war das Hauptsache, das Ding ist voll. Da hat dann mein Chef von Wind bekommen, logischerweise, und mich dementsprechend zur Rede gestellt. Mein Chef, der ist so gewesen, ich denke mal so 10, 15 Jahre jünger als ich, also ist er heute immer noch, aber ich meine, der hat da vor mir gestanden und hat mir das gesagt und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich einfach da stand und ich konnte nicht mehr. Ich habe so den Traum gehabt, das ist meine zweite Chance. Das muss jetzt auch funktionieren. Ich habe den Traum gehabt, dass ich für meine Familie da bin, dass ich die ernähre, dass ich hier die Verantwortung übernehme für meine Frau und für meine 3 Kinder. Ich habe gesagt, die haben jetzt so viel schon mitgemacht, die sind umgezogen mit mir. Und wir wussten am Anfang gar nicht, wo es hingeht, wo wir landen werden. Die haben das alles mitgemacht, das muss funktionieren. Ich habe es eine Zeit lang versucht und ich bin kolossal gescheitert. Ich habe wieder angefangen zu trinken, heimlich, natürlich. Und mir meinen Stoff so reingeschmuggelt, also die ganze Story, wie das so immer ist. Dann hat man so seine Verstecke, wo man das macht. Und es gab so ein paar kuriose Situationen. Jedenfalls habe ich es nicht mehr gepackt. Das ging dann so weit, bis nachher, meine Ausbildung habe ich zu Ende machen können, aber der Verlag, wo ich gearbeitet habe, der hat gesagt, nee, pass mal auf, wir haben keine Stelle für dich, keine Arbeitsstelle. Wie wär's denn, wenn du zu Hause bleibst und dich in Ruhe um deine Krankheit kümmerst? Und in dem Moment ist für mich alles zusammengebrochen. Und das ist der eigentlich dunkelste Moment gewesen. Also ich bin dann in die Psychiatrie gekommen. Und das war so die Zeit, in der für mich keine Perspektive mehr da war. Weil ich gemerkt habe, ja, was ich mir erträumt habe, das ist futsch. Das ist weg. Da ist so viel zerbrochen. Ich habe in dieser Phase um Hilfe geschrien. Gab so eine Kapelle, Und ich habe auch Gott um Hilfe geschrien. Und ich kann heute sagen, ich habe Hilfe erfahren. Ich denke, dass wirklich Gott mein Schreien gehört hat und mich aus den Fluten gezogen hat. Sowohl innerlich, dass er Dinge in mir verändert hat, als auch durch Menschen an meiner Seite. Das, was ich persönlich erlebt habe, wie gesagt, habe ich da aufgeschrieben. Ich möchte aber gerne, und das ist ja unser Thema, auch sagen, ganz allgemein, was gibt es für Möglichkeiten, wenn man gescheitert ist? Und was ist wichtig aus meiner Erfahrung heraus, um das Ganze zu verarbeiten? Und ich hoffe, das ist etwas, womit ihr auch was anfangen könnt, auch wenn ihre Geschichte eine ganz andere ist als meine Geschichte. Darum als nächstes Scheitern als Chance. Was ist wichtig, wenn man gescheitert ist, damit etwas Gutes daraus werden kann, damit es überhaupt für dich weitergeht? Und das Erste, was ich hier habe, vielleicht ist das Schwierigste, das ist eine endgültige und eine ehrliche Akzeptanz der Tatsache, dass ich gescheitert bin. Das wirklich zuzulassen. Bei mir war das dann letztlich in der Psychiatrie so. Ich weiß noch, wie die Ärztin gesagt hat, also wir werden jetzt mal ihre Frau auch holen. Die kommt dann mit zum Gespräch und die möchte ich auch kennenlernen. Und als wir da zu dritt gesessen haben und ich so erzählt habe, wie das alles gelaufen ist, ich habe in diesen Tagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Weil das so weh tut, festzustellen, dass die ganzen Träume, die man hatte, dass die im Eimer sind und dass das nicht funktioniert hat. Und das ist der erste und vielleicht der wichtigste und auch schwierigste Schritt, das Scheitern zu akzeptieren. Also nicht verdrängen, nicht in die neue Beziehung sich gleich reinstürzen, wenn die alte zerbrochen ist. Nicht weglaufen durch Arbeitswut oder sich nicht betäuben durch Alkohol oder andere Drogen oder Substanzen, sondern den Schmerz zulassen. Den Schmerz zulassen. Wir sind ja auch, würde ich sagen, eine Gesellschaft, wo Schmerz vermieden werden soll. Darum ist der Konsum an Schmerzmitteln natürlich so hoch. Bei seelischem Schmerz, den zuzulassen, das tut weh. Ja, das tut eben richtig weh, aber das ist so wichtig. Also zum Beispiel durch eine Aussprache in der Seelsorge. Jemanden haben, wo ich das alles rauslassen kann. Wo ich es rausweinen kann, rausrotzen kann, was alles zerbrochen ist, was alles kaputt gegangen ist. Einen Menschen haben, der wirklich zuhören kann. Der nicht gleich mit guten Ratschlägen kommt, sondern einfach wirklich zuhört, dich in den Arm nimmt, einfach da ist. Oder für manch einen eine Hilfe aufschreiben. Das Ganze mal aufschreiben, was gelaufen ist, was zerbrochen ist. Aber sich die Zeit nehmen, um den Schmerz zuzulassen. Das ist ein erster und ganz, ganz wichtiger Schritt. Das Ganze hat eben auch eine geistliche Komponente, also eine Glaubenskomponente, das habe ich vorhin schon gesagt. Das heißt, wir haben letztlich keine Kontrolle über unseren Lebensweg, wie der wird. Es passieren immer wieder Dinge, die unsere Pläne durchkreuzen. Für mich hat das die Konsequenz, dass ich mich bergen möchte in die Arme Gottes und zu sagen, Ich weiß nicht, was in einem Jahr passiert. Ich weiß nicht, was in 2 Jahren passiert. Aber was immer auch passieren wird, Psalm 23, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also sich in Gottes Hände bergen. Und bei den anonymen Alkoholikern nennen wir diesen Schritt die Kapitulation. Ich kapituliere und ich gestehe ein, dass ich am Ende bin. dass ich machtlos bin. Gerade im Umgang mit Sucht oder auch mit Alkohol ist das oft der schwierigste, der allerschwierigste Schritt. Sich einzugestehen, ich bin fertig, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht mehr alleine. Das nächste, Umgang mit Schuldgefühlen. Es gibt in der Tat auch falsche Schuldgefühle. Also da, wo ich überhaupt keine Verantwortung habe, mich aber schuldig fühle. Aber es gibt natürlich auch echte. Das heißt, ich kann auch gucken, welche Verantwortung, was ist eigentlich mein Part am Scheitern gewesen? Was ist der Punkt, wo ich den Karren vor die Wand gefahren habe? Und wie gesagt, oft ist eine Mischung. Für meine Krankheit kann ich nichts. Ich habe mir nicht ausgesucht, psychisch krank zu sein. In meinem Fall die Zwangsstörung, die Zwangserkrankung, die habe ich bekommen, da war ich 11 oder 12 Jahre alt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Trotzdem, niemand hat die Verantwortung dafür, dass er hingefallen ist, aber ich kann Hilfe in Anspruch nehmen. Versteht ihr? Das Hinfallen ist nicht das Problem, aber oft das Liegenbleiben ist das Problem. Habe ich versucht, das alles alleine zu schaffen oder war ich bereit, mir Hilfe zu holen? Und so kann ich gucken, auch wenn eine Beziehung zu Bruch gegangen ist, wenn beruflich was zu Bruch gegangen ist, was sind meine Anteile und wie lerne ich daraus? Ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich mich abends mit jemandem getroffen, der war so Workaholic-mäßig drauf. Und der konnte nicht Nein sagen. Und der hat bei seiner Firma, immer wenn die was wollten, er war immer zur Stelle. Das ging immer weiter, bis seine Lebensgefährtin und die Kinder, also die Lebensgefährtin hat es nicht mehr mitgemacht, hat ihn verlassen. Mit dem habe ich zusammengesessen und der sagt mir heute, ich habe dazugelernt. Ich muss nicht allen alles recht machen. Und er hat gelernt, bei der Arbeit Nein zu sagen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, hat das nicht negative Konsequenzen für dich? Und dann sagt er, nö, hat sie überhaupt nicht. Er hätte die Erfahrung gemacht, dass er viel mehr, seine Arbeit viel mehr wertgeschätzt wird, seitdem er auch gelernt hat, Nein zu sagen. Sehr interessant. Aber die Frau ist weg und bleibt weg. Jedenfalls hat er sich gefragt, welche Anteile hatte ich denn daran? Nun, mit dem Begriff Schuld kann nicht jeder was anfangen, weil das auch so eine moralische ein moralischer Begriff ist. Aber auch wenn man, wie gesagt, mit dem Glauben nichts am Hut hat, man kann sich fragen, wo lagen meine eigenen Anteile? Und als Christ merke ich da, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo zu meiner Erkrankung auch gehörte zum Beispiel, meine Frau zu belügen, Dinge zu verheimlichen, mir eben nicht helfen zu lassen und wo ich empfinde, ey, da bin ich schuldig geworden oder ich bin etwas schuldig geblieben. Meinen Kindern bin ich etwas schuldig geblieben. Meiner Frau bin ich etwas schuldig geblieben. Für mich der beste Weg, um damit klarzukommen, ist, dass ich das bekannt habe. Ich habe es ausgesprochen. Also die gute alte Beichte. Ich bin zu jemandem gegangen, habe ihm vorher angerufen, habe gesagt, du, ich muss was loswerden. Ich habe ein ganz konkretes Ziel. Dann habe ich das genannt, was mich belastet hat aus der Vergangenheit. Und dann haben wir darüber gebetet und er hat mir Vergebung zugesprochen. Deshalb etwa bei den anonymen Alkoholikern nennt man das die Inventur. Alles aufschreiben, was im Leben so gelaufen ist. Um das zu verarbeiten. Dann, ich muss auf die Zielgerade kommen, das nächste, Korrektur des Selbstbildes und des Gottesbildes. Ich möchte an der Stelle einfach mal ein paar Sätze zitieren aus meinem Buch, um das deutlich zu machen, was es auch im Glauben eben heißt. Bis heute gibt es immer wieder Christen, die der Meinung sind, sie müssten sich erst fein herausputzen, um Jesus begegnen zu können. Herr, ich werde mich bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Und wenn ich das geschafft habe, dann komme ich wieder zu dir. In ihrer Vorstellung beginnt ein geistliches Leben erst dort, wo sie es endlich geschafft haben, den Ansprüchen Gottes zu genügen. Und auf diese Weise quälen sie sich über Jahre ab, ohne zu einem wirklichen Leben mit Christus durchzudringen. Auch ich war lange Zeit so drauf. Und ich machte Gott immer wieder Versprechungen, die ich nicht einhalten konnte. Näher gekommen bin ich ihm dadurch nicht. Stattdessen fühlte ich mich schmutzig und unwürdig. Doch als ich schließlich völlig am Ende war mit meinem frommen Latein und mir nichts mehr blieb, als angesichts meiner Machtlosigkeit verzweifelt zu schreien, Herr, erbarme dich meiner. Da begegnete mir Jesus wie niemals zuvor. Ich selbst hielt mich für widerwärtig und ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas mit mir anfangen könnte. Erst recht nicht der Sohn Gottes. Doch was tat Jesus? Er hörte meinen Hilfeschrei, kam zu mir und nahm mich ohne zu zögern in den Arm. Und als ich in seinen Armen hemmungslos über die vielen Scherben in meinem Leben weinte, da drückte er mich umso fester und flüsterte mir ins Ohr, es ist vorbei, hörst du? Es ist vorbei. Bei mir bist du zu Hause. Unser geistliches Leben beginnt nicht erst dann, wenn wir einen gewissen Grad an Perfektion erreicht haben, sondern hier und heute, mitten in der Zerbrochenheit und im Chaos unseres Lebens. Und Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Seine Zuwendung gilt besonders denen, die ihr Leben einfach nicht auf die Reihe kriegen und dringend Hilfe brauchen. Und darum müssen wir nicht mehr länger so tun, als ob, sondern wir können mit all unseren Defiziten und unserem alltäglichen Scheitern in die liebenden Arme Gottes laufen. Unser Scheitern, das ist meine Erfahrung, hindert den barmherzigen Gott nicht daran, uns zu lieben und uns zu gebrauchen und uns zu rufen und zu berufen. Wisst ihr, wie die Kirche entstanden ist? Auf welchem Felsen? Durch Petrus. Das ist der, der gesagt hat, Herr, und wenn alle dich verlassen, ich werde immer bei dir sein. Ich stehe zu dir. Und Jesus sagt, du armer Wicht, wenn du wüsstest, ehe der Hahn kräht, wirst du schon dreimal mich verleugnet haben und sagen, du kennst mich nicht. Und genau so ist es gekommen. Was für ein grandioses Scheitern eines Mannes, der gesagt hat, ich werde immer zu dir stehen. Und dann heißt es, als der Hahn krähte, und das ist die Realität, von der wir hier reden, heißt es, dann ging er hin und er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Da ist ein ganzer Lebensentwurf gescheitert. Sein geistliches Leben kontrollieren zu können. Herr, ich werde immer zu dir stehen. Ich weiß heute, auf meine Versprechungen ist nicht viel zu geben. Wenn nicht da ein Größerer ist, der mich festhält und der zu mir steht. Und diese Erfahrung mache ich bei dem lebendigen Gott. Ein nächstes, sich nicht hetzen lassen. Aber ich lasse mich jetzt hetzen, damit ich zum Ende komme. Aber noch dies hier ist, ich glaube, dass Scheitern ein Prozess ist und dieser Prozess braucht Zeit. Wir sind so geprägt, dass etwa jemand hat einen Ehepartner verloren, der gestorben ist und ist in Trauer und wir erwarten, dass der 3 Wochen nach der Beerdigung wieder auf dem Damm ist, gell? Und dann soll der gefälligst wieder funktionieren. Aber das funktioniert nicht. Auch Scheitern ist ein Trauerprozess und das braucht Zeit. Ich würde sagen, das können 1 bis 2 Jahre dauern, bis du das alles wirklich verarbeitet hast. Auch wenn andere meinen, du müsstest da schon längst drüber weg sein. Es ist nicht so. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht und der in Etappen läuft. Und manchmal denkst du, du bist schon ein bisschen weiter und dann haut's dich wieder zurück in die alten Gefühle. Dann kommt der Schmerz wieder. Dann kommen die Schuldgefühle wieder oder die Scham wieder. Und dann geht's weiter. Und es braucht eine Zeit, bis man da ist, dass man sagt, okay, jetzt kann's vorwärts gehen. Jetzt kann ich weitergehen. Jetzt will ich endlich in die Zukunft schauen. Und damit das geschehen kann, sind manchmal auch Abschiedsrituale eine Hilfe. Dass ich äußerlich irgendetwas mache, um Abschied, um loslassen zu können. Versteht ihr, dieses Loslassen ist oft ganz schwer. Vielleicht hattest du den Traum einer bestimmten Ausbildung. Ich kenne jemanden, der hat dein ganzes, wirklich immer schon als Kind aufgewusst, ich will Ärztin werden. Ich will Medizin studieren. Und dann kam eine Krankheit, also durch einen Zeckenbiss und Borreliose und Gehirnhautentzündung und das Ganze. Und es geht nicht mehr. Es geht nicht. Und von so einem Lebensplan, der gescheitert ist, Abschied zu nehmen, manchmal kann ein Ritual eine Hilfe sein. Zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich beerdige jetzt, ich schreibe das auf irgendeine schöne Karte, tu das in eine Box. Und dann grab ich ein Loch und ich beerdige das. Oder ich kenne einen Ehetherapeuten, der sagt, er hat eine Formel entwickelt, wenn die Leute beim Scheidungsanwalt sind und sich trennen. Er sagt, bei der Trauung, da spricht man oft sich Dinge zu, aber beim Abschied macht man das nicht. Warum eigentlich? Dann kann sich das frühere Paar, muss man sagen, gegenseitig zusprechen, ich lasse dich jetzt los. Und ich sehe auch das Gute in unserer Beziehung. Also Rituale, die man macht, um wirklich loslassen zu können, damit es dann vorwärts geht. Vorwärts scheitern. To fail forward. Scheitern ist eine schmerzvolle Erfahrung, aber sie lässt sich nicht vermeiden. Ich denke, für keinen von uns. Scheitern ist eine Chance, wenn wir richtig damit umgehen. Als der Bergsteiger Reinhold Messner gefragt wurde, was denn das Geheimnis seines Erfolges sei, da hat er geantwortet, ich lerne durch das Scheitern mehr als durch meine Erfolge. Wenn ich Erfolg hatte, dann weiß ich in der Regel anschließend nicht, warum ich Erfolg hatte. Es spielt dann auch keine Rolle mehr. Was bleibt, ist ein Erfolgsgefühl. Aber ich lerne daraus nichts. Aber wenn ich aber gescheitert bin, weiß ich, dass ich etwas falsch gemacht haben muss. Ich überdenke dann meine Expedition, um den Knackpunkt herauszufinden. Und ich kann dann beim zweiten Versuch neu ansetzen und den Fehler korrigieren. Wenn ihr, genau, das ist eigentlich dieses Bild hier. Wie viel zerknüllte Versuche hat's hier gebraucht, bis dann letztlich dieses Stück daraus geworden ist? Und das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Und doch würde ich sagen, ich bin nicht der Motivationstrainer, der sagt, du lernst daraus und beim nächsten Mal machst du es besser. Weil es gibt immer Dinge, die sind größer als ich bin. Und ich kann noch so viel lernen und mir noch so viel vornehmen. Für mich ist die wichtigste Konsequenz mit meines Scheiterns natürlich auch eigene Fehler und Dinge besser zu machen, so wie Messner das hier sagt. Aber für mich ist die wichtigste Konsequenz, mich bei Gott zu bergen. Und mich an ihn zu binden und mich von ihm halten und führen zu lassen. Weil er mir verspricht, dass er mich festhält durch dick und dünn, was immer auch passieren wird. Gott verheißt, dass er mich festhalten wird, selbst beim größten Scheitern meines Lebens nämlich beim Tod. Und über das Sterben hinaus will er mich festhalten und will er dich festhalten. Und darum möchte ich schließen mit einem Segenswunsch aus diesem, wie ich finde, sehr guten Buch, gescheitert, Fragezeichen, deine Chance. Dort heißt es, ein Segenszuspruch Gottes. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich bleibe bei dir mit meiner Liebe. Ich begleite dich, wohin du auch gehst. Meine Liebe sei deine Kraft. Meine Treue sei dein Schutz. Meine Zärtlichkeit hülle dich ein. Und meine Sehnsucht komme dir entgegen. Wenn du traurig bist, will ich dich trösten. In deiner Unruhe lege ich meine Hand auf dich. In deinem Schmerz küsse ich deine Wunde. Und im Getriebensein gehe ich als Engel der Langsamkeit an deiner Seite. Wenn Menschen dich verlachen, stärke ich dir den Rücken. In deiner Einsamkeit nehme ich dich in meine Arme. In deiner Sprachlosigkeit leihe ich dir meine Stimme. Und wenn du gebeugt bist, dann richte ich dich auf durch einen Blick der Liebe. Wenn alles in dir erstarrt, schenke ich dir meine Wärme. Und wenn Sorgen dich drücken, dann flüstere ich dir Worte der Zuversicht ins Ohr. Füllt Gram deine Seele, will ich ihn vertreiben. Und meine Gegenwart möge dir Licht sein in allem, was du tust. Am Morgen weckt dich meine Sehnsucht und am Abend deckt meine Liebe dich zu. Schlafe ein in meinen Armen, Atem in Atem, Herz an Herz. Lausche, es schlägt für dich durch die lange Nacht an jedem neuen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Welche Zeit hat es denn gebraucht vom Scheitern bis zum Gehen an die Öffentlichkeit bei Ihnen?
Also als ich diese Anfrage bekam, kannst du das sagen darüber? Und da war ich entsetzt. Da war ich wirklich entsetzt und habe gedacht, mein Vater, der hat immer gesagt, niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Ja? Und da habe ich gedacht, ich soll hier als schlechtes Beispiel dienen. Dann habe ich noch bestimmt ein, zwei Jahre die Ausbildung zu Ende gemacht. Dann war ich in der Psychiatrie. Dann habe ich anonym einen Artikel geschrieben, wo ich darüber gesprochen habe. Und dass ich das dann an die Öffentlichkeit gebracht habe, auch mit meinem Namen, und zu sagen, ich will mich nicht länger schämen dafür, dazwischen waren bestimmt noch mal so, in meinem Falle so 5, 6 Jahre, bis ich gesagt habe, okay, sollen die Leute es wissen, dass es so ist. Ja.
Meine Frage ist, wie ging es denn dann weiter nach der Verlagsausbildung und dem zweiten Scheitern?
Ja.
Und wer hat denn dann die Familie ernährt?
Ja, also für mich sind mehrere Dinge passiert, mit denen ich so nie gerechnet hätte. Das eine ist, ich habe gedacht, ich finde nie einen Job, also als Verlagskaufmann, wo es nicht um den Verkauf geht. Ja, und aber das habe ich doch tatsächlich gefunden. Das heißt, ich habe eine Ausschreibung gesehen, da ging es um Abrechnungen, die man machen muss. Und bei mir kam auch noch dazu, mein Arbeitgeber würde ja immer wissen, warum ich eine Umschulung gemacht habe. Ja, Die Arbeitsagentur hat damit gelockt, dass sie dem Arbeitgeber ein bisschen was dazu zahlt, also wenn der bereit ist, mich anzustellen. Aber das fühlt sich natürlich auch nicht so toll an unbedingt. Und ich habe gedacht, ey, ich kriege nie einen Job. Aber ich habe das tatsächlich gefunden. Es war aber eine zeitlich befristete Stelle für 2 Jahre als Verlagskaufmann, wo ich so Abrechnungen gemacht habe. Und ich war völlig raus aus dieser Verkaufsnummer. Das Zweite, was mir sehr geholfen hat, ist fachliche Hilfe. Sprich, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe, so eine Langzeittherapie, auch vor allem für das, um mit den Zwangsgedanken und Zwangsstörungen besser umgehen zu lernen. Also das ist was, was man nie ganz los wird, auch heute nicht, aber wo es schon Perspektive gibt, freier leben zu können. Dann, was mir weitergeholfen hat, ist Seelsorge im klassischen Sinne, also wo es nicht um die Therapie geht, sondern um Glaubensfragen, um Lebensfragen, wo ich das loswerden konnte. Auch die ganzen Fragen, ey, warum passiert sowas und was hat Gott damit zu tun und was ist mit meiner Berufung und mit meiner Aufgabe und da jemanden zu haben. Ja, und nicht zuletzt immer und immer wieder Menschen an meiner Seite, auch Menschen, wie meine Frau, die heute hier ist, die immer zu mir gestanden haben. Also ich habe das in dem Buch geschrieben, das ist ein Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich habe dann so einen Absturz gehabt und mich so mit Wodka abgefüllt, dass meine Frau mich ins Krankenhaus gebracht hat. Und als ich wieder einigermaßen nüchtern war, sind wir durch Hattingen-Welper, heißt der Ort, wo wir gewohnt haben, sind wir spazieren gegangen, über den Friedhof spaziert, das weiß ich noch, es ist nämlich schön ruhig da und schön grün. Und meine Frau meinte zu mir, Volker, Gott hat dich nicht aufgegeben. Ich habe dich nicht aufgegeben und du solltest dich selbst auch nicht aufgeben. Das heißt, ich habe das Geschenk gehabt, dass es da Menschen gab, die sagen, ich stehe zu dir und ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht fallen. Ja, und das ist auch etwas, was mich durchgetragen hat und mir weitergeholfen hat. Und dann sind noch einige Schritte passiert. Ich habe auch Hilfe bekommen durch die Arbeit der anonymen Alkoholiker, durch die Selbsthilfegruppen dort. Und vieles, was ich versucht habe, einigermaßen in Reihenfolge zu bringen und aufzuschreiben, sodass ich dann letztlich nach einiger Zeit, heute ist es so, dass ich mit einer halben Stelle arbeite als Pastor wieder in meinem früheren Beruf und mit der anderen halben Stelle arbeite ich beim Blauen Kreuz in der Suchtberatung, um dort eben Menschen weiterzuhelfen, die so feststecken, wie ich festgesteckt habe. Und ja, das ist für mich einfach ein großes Geschenk, dass das heute so möglich ist. Und an die Öffentlichkeit gegangen, also es ist an mich herangetragen worden, ob ich das auch bereit bin zu äußern und aufzuschreiben und so. Und ich habe eine Zeit lang das abgelehnt, immer und immer wieder, habe gesagt, das mache ich nicht. Und irgendwann war ich so weit und wir haben das besprochen, ob das dran ist, weil da hängen ja alle dran, meine Frau und die Kinder. Und wir gemerkt haben, doch, ich möchte mich einfach nicht mehr schämen müssen. In unserer Gesellschaft sind psychische Erkrankungen tabu. Der Suchtkranke ist sowieso immer der Penner, der unter der Brücke liegt und der immer selber schuld ist. Scheitern ist tabu und wenn einer nicht funktioniert, ist er schnell unten durch. Und dann stelle ich mich halt dahin und sage, okay Leute, so einer bin ich auch. Und für mich ist heute das eigentlich auch Kirche. Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die erkannt haben, dass sie selber nicht Gott sind und dass sie nicht die Kontrolle haben, aber dass es einen gibt, der größer ist und der hat uns lieb und der hält uns fest. Und das ist so die Motivation, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte.
Wie schützen Sie sich vor erneutem Scheitern? Also haben Sie da jetzt Angst davor, dass es wiederkommt oder haben Sie da irgendeine spezielle Methode, dass es nicht wieder passiert?
Ja. Also Weil ich das vorhin als Beispiel genannt habe. Eins war sicherlich das, dass ich zu spät mir Hilfe geholt habe. Also es hängt auch mit dem Beruf zusammen, dann wenn man vorne steht und so. Und ich möchte ja dem Bild der Leute entsprechen. Und man sieht lieber gerne erfolgreiche Menschen. Und die, bei denen alles glatt geht. Ja? Weil dann denke ich, oh, wenn die so toll ist und wenn der so toll ist, dann schaffe ich das auch. Ja? Und deshalb versuche ich dann vielleicht eher dem zu entsprechen. Und ich habe zu lange versucht, das Ganze, also dass man das nicht merkt. Und das würde ich heute anders machen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also auch mir rechtzeitig, frühzeitig Hilfe holen. Auch überhaupt nicht versuchen, als Alleingänger, als Einzelgänger durchs Leben zu gehen. Die Dinge zu besprechen und zu durchbeten. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, zu sagen, hier, ich brauche Hilfe. Das fand ich ganz schwer. Also meine Eltern, das ist vielleicht auch so eine Generationsfrage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Meine Eltern, die hatten immer den Wahlspruch, man darf niemandem zur Last fallen. Bloß niemandem zur Last. Wenn ich denen mal was Gutes tun wollte, das haben die nie annehmen können. Das hat mich immer geärgert. Ja? Bloß niemandem zur Last fallen. Und das ist ein schwieriges Motto. Damit geht man kaputt. Die Bibel sagt, einer trage die Last des anderen. Natürlich falle ich Menschen zur Last, wenn ich Hilfe brauche. Und die möchte ich in Anspruch nehmen. Und dann gibt es Situationen, wo Menschen zu mir kommen und die brauchen meine Hilfe. Und so ist es ein Geben und Nehmen. Und darum stehen wir als Gemeinschaft zusammen. Also das ist zum Beispiel so ein wesentlicher Punkt, das bloß nicht ständig alleine zu versuchen und sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Aber unterm Strich weiß ich, vielleicht nicht in diesem großen Format, wie ich mein Leben vor die Wand gefahren habe, aber im, wenn man so will, im Kleineren scheitere ich immer wieder. Also wird es immer wieder vorkommen. Das ist auch, ich habe nicht dieses Bild, als würde ich jetzt ohne Scheitern durchs Leben gehen. Ja, da wird es immer wieder Dinge geben, die nicht so funktionieren, wie ich das geplant habe. Damit rechne ich quasi, dass das kommen wird. Und dann, ja, dann so damit umzugehen, wie ich versucht habe, so dort auch weiterzugeben.
Eine Frage noch? Ja, da hinten. Ich komme.
Der Satz, sich nicht hetzen zu lassen, ist mir ganz arg hängen geblieben, weil ja doch in solchen Situationen noch viel von außen eben auch diese gut gemeinten Ratschläge kommen und du musst jetzt das und musst jetzt. Mhm. Wie haben Sie da reagiert und
ja.
Haben Sie da Tipps noch?
Das ist wirklich schwierig. Es ist schwierig für jemand anders damit umzugehen. Es ist die Erwartung, also im geistlichen Bereich kommt dann auch damit rein, du müsstest ja nur mehr glauben und sowas alles, ja, und dann wird das schon alles wieder. Aber dass das Prozesse sind, die wirklich Zeit brauchen, in der Regel verstehen das oft nur dann auch die Menschen, die schon mal Ähnliches erlebt haben, ja, oder ein bisschen was Vergleichbares erlebt haben, die auch durch Tiefen gegangen sind und die Erfahrung gemacht haben, das braucht auch Zeit. Und manchmal ist vielleicht der beste Weg, zu schauen, ich begebe mich nicht in Situationen, wo ich weiß, dass ich verletzt werde. Also ich gucke auch vielleicht, welche Menschen habe ich da um mich herum, die geben mir den Raum, dass ich noch nicht so weit bin. Ja? Und ich weiß, manchmal ist es schwierig. Also oder beruflich geht's ja gar nicht. Da gibt's dann immer Leute, die, so, jetzt musst du wieder abliefern. Jetzt musst du wieder funktionieren. Aber so im persönlichen Umfeld geht es vielleicht. Ja, und dass da Menschen sind, die mir auch die Zeit geben, die ich brauche und nicht mich ständig mit dieser Erwartung konfrontieren, dass ich doch jetzt bitteschön eigentlich wieder funktionieren müsste. Ja. Man kann es versuchen, vielleicht auch zu kommunizieren. Man muss nicht alles selbst erlebt haben, aber vielleicht in dem Bereich am ehesten können einem die Menschen verstehen, die dann selber irgendwie eine Krise hatten. Und es gibt auch Menschen, denen wünsche ich, dass sie mal ganz gehörig auf die Schnauze fallen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt wirklich Menschen, die mit ihren Ansprüchen und mit ihren Erwartungen so dreist und so krass drauf sind und die mir so den, es gibt es auch im frommen Bereich, ja, muss ich auch sagen, gibt es also im christlichen Bereich, wo ich denke, Mensch, wenn du wüsstest, ja, die haben auf alles eine Antwort und die wissen immer, wie alles funktioniert und ja, die könnten Gottes Job eigentlich übernehmen, denkt man. Und bis die erste Krise kommt, bis das erste Hinfallen kommt, bis die Träume zerplatzt sind und so. Also ich will nicht so altklug daherkommen, ach komm du mal erst da und dahin. Aber es ist oft so, dass wir eben durch unsere Tiefen lernen wir am allermeisten. Nicht durch unsere Erfolge. Das ist in jedem Leben so. Durch da, wo es weh tut. Das sind die Bereiche, die uns am meisten weiterbringen. Vielleicht ist das auch, könnte ein Grund dafür sein, dass auch Gott manches zulässt, was wir gerne vermeiden würden. An Schmerzen, an Verlusten, an negativen Erfahrungen. Aber ich glaube, dass wir dadurch am meisten lernen. Ja.
Also ich habe jetzt keine Frage, sondern einfach mal eine Anmerkung dazu. Also ich war jetzt 5 Wochen zu einer psychosomatischen Reha, hatte im Januar für mich einen Zusammenbruch nach vielen Jahren, wo ich immer gedacht habe, du schaffst das schon und ich bin ja stark und so weiter und so fort. Und man sollte sich auch nicht schämen, das einfach anzugehen, weil es geht einem, es wird einem geholfen und man kriegt auch Chancen aufgezeigt, wie es weitergehen kann. Mhm. Und ich habe vor Jahren schon mal so einen Tanzkurs gemacht, da ging es um Selbstfindung und alles Mögliche. Und da hat jemand gesagt, man muss erst selber sich gut fühlen, damit es den anderen, damit man das weitergeben kann. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und das fängt bei dir an. Und das ist jetzt unheimlich schwer. Ich habe das jetzt versucht zu lernen. 5 Wochen ist da fast noch zu wenig. Ich gehe trotzdem noch zu einer Psychologin, also in Schopau und in Chemnitz habe ich so eine Nachsorge. Es war schwer für mich, das mir einzugestehen, dass ich das brauche. Aber der Weg ist angegangen.
Ja.
Das sollte sich keiner davor scheuen. Also egal, wie alt man ist. Ich denke mal, die Älteren, wie meine Eltern, die hätten das sicherlich nicht gemacht. Also mein Vater hat eben dann auch getrunken. Und meine Mutter hat verschiedene andere Beschwerden, weil sie es eben miterleben musste. Und ich glaube aber, wir Jüngeren sind dann schon, wo man sagt, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt den Weg. Und das wollte ich dazu noch sagen.
Danke. Auch
für die alle, die das vielleicht, denen es ähnlich geht oder einfach mal in die Runde schmeißen.
Ja, das lohnt sich, das anzugehen. Ne? Danke.
Ja, ich wollte fragen bei der Psychiatrie, ob das so eine rein weltliche ist oder ob das eine christliche Psychiatrie war. Und es ist ja manchmal auch so ein Grenzbereich. Mhm. Was empfängt man von Gott? Ja, und was ist jetzt denn nur Produktion auch von im Gehirn?
Ja, ja.
Von wenn man jetzt irgendwo eine Berufung hat, diese Unterscheidung, ja, Sie waren Pastor, Ihr Herz hat gebrannt. Ne? Was kam jetzt von Gott? Was war vom Hirn produziert und wie geht man in der Psychiatrie damit um?
Ja. Wenn man ehrlich ist, wer weiß das schon, klar zu trennen? Also Dinge, wo ich vielleicht denke, ey, das kam senkrecht von oben und jemand anders würde sagen, ey, das hast du dir nur, ne, das möchtest du gerne so. Das ist Projektion. Das kann man auch von außen, man kann das vermutlich nur für sich persönlich auch so versuchen zu erfahren oder zu trennen. Ich gibt Dinge, wo Gott mich so berührt hat in meinem Herzen, dass der mich total, ja, ich sage immer so, total geflasht hat, mich bewegt innerlich, da bin ich so über den Boden geschwebt, ja. Und manchmal habe ich später daran gezweifelt. Dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht sind es ja auch die Medikamente, gell? Diese Serotoninüberschuss oder irgendwie sowas, bedingt durch Psychopharmaka. Ja, ich bin sowieso so ein, also ich bin eher der Zweifler. Ich würde alles nochmal in Frage stellen. Und unterm Strich ist es für mich dennoch so, wenn ich zurückgucke, ich sehe die Hand Gottes in meinem Leben. Weil für mich auch der, ja, aber das, man kann es nur bezeugen, man kann es nicht beweisen. Ne? Aber zu der Psychotherapie, das gibt immer Überschneidungen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass ein guter Psychiater oder ein Psychotherapeut, der muss kein Christ sein. der muss schlicht und einfach guter Arzt sein. Engagiert und kompetent. Ja, das muss er sein. Wenn Sie zum Rheumatologen gehen, muss der auch kein Christ sein. Oder zum, keine Ahnung, Proktologen oder sonst wohin. Da fragt auch kein Mensch, ist der gläubig oder nicht. Ja? So, bei der Psychotherapie geht es um, es gibt so 5, 6 anerkannte Verfahren, die einem Menschen helfen können, dass er aus so einer Krise herauskommt. Also von der Verhaltenstherapie über die Gesprächstherapie, die Tiefenpsychologie. Es gibt 5, 6 anerkannte Methoden und da muss jemand kompetent sein. Es sei denn, der Arzt wäre ständig auf dem Trip, mir zu sagen, weil ich Christ bin, habe ich die ganzen Probleme. Also wenn er so antimäßig drauf ist und mir ständig versucht, meinen Glauben auszureden, da hätte ich keinen Bock drauf. Da gehe ich zu jemand anders. Ja. Aber ansonsten muss der schlicht und einfach kompetent sein. Und in der Seelsorge, in der christlichen Seelsorge, da kommen die ganzen Fragen vor, die mir ein Psychotherapeut nicht beantworten kann. Der kann versuchen, mir mein falsches Denken zu erklären. Der kann versuchen, mir zu zeigen, wo das alles herkommt. Aber der kann für mich nicht die Sinnfrage klären. Der kann auch nicht dafür etwas tun, dass mir meine Schuld vergeben wird. Der kann vielleicht echte und falsche Schuldgefühle trennen. Aber es gibt einen ganzen Bereich, den kann der Arzt für mich nicht klären. Und das ist der Bereich der Seelsorge. Und insofern gehört es auseinander und es gibt aber auch Überschneidungen. Das stimmt schon, das weiß ich auch.
Letzte Frage.
Ja, ich wollte mal fragen, ich bin bei einer christlichen Therapeutin und bekomme aber dort meine Fragen nicht beantwortet. Also sie zeichnet das viel auf, also sie erklärt mir das mit Bildern, aber also wie eine Panikattacke, was im Körper vor sich geht, aber die Angst, die ich habe, und ich weiß, dass es ganz, ganz weit zurückgeht im Kindheitsalter, wo ich mich nicht dran erinnern kann, das wird dort nicht. Also ich gehe eigentlich mehr oder weniger dort weinend wieder raus. Das ist eben auch jetzt so mein längerer mit Klinik, Tagesklinik, Reha und es passiert nicht wirklich was. Und dann frage ich, ja, also sie sagt immer, ich soll in der Bibel lesen, aber ich bekomme dort keine Antwort, nicht wirklich.
Ja. Das ist natürlich so. Ja, da ist es eine Therapie oder ist es eine Seelsorge, ne? Also weil der Therapeut würde mir jetzt nicht Bibel lesen unbedingt vermutlich raten, obwohl ich kenne jetzt die Situation nicht, ne? Aber was Sie beschreiben zum Beispiel, wäre das vielleicht mehr der Ansatz einer tiefen Psychologie, zu gucken auch, wo kommen solche Dinge her?
Oder die Schematherapie.
Ja, und wie kann ich heute versuchen, umzudenken? Also neu zu leben, neu zu lernen, ja.
Genau.
Also, das war ein bisschen, ich mach's kurz. Es war ganz verrückt, als ich in Therapie war, da hat meine Ärztin, die hat gesagt, kommen Sie mal mit auf den Flur. Da hat die mir einen Ball zugeworfen, den sollte ich auffangen und ihr zurückwerfen. Und da habe ich gedacht, okay, machen wir jetzt hier fangen oder was? Und dann hat die gesagt, das machen Sie ganz automatisch. Sie denken da nicht drüber nach, das sind Reflexe. Ja? Und so ist unsere Seele auch. Unsere Seele reagiert reflexartig. Das Problem ist, sagt sie, dass Sie die Reflexe behalten haben, die sie hatten als kleines, hilfloses Kind. Ja? Sie müssen lernen, dass es auch andere Reflexe gibt. Sie sind ein erwachsener Mann, sie haben schon so viel bestanden. Ja? Und das gilt es zu erlernen und daran machen wir uns jetzt an die Arbeit.